Servus, moin.
Moin moin und hallo allerseits. Wir sind's wieder von Bärs on Tour mit unserem ganz frischen Cast aus dem Mai für euch.
Jawohl, heute haben wir wieder zwei Themen für euch vorbereitet. Zum einen haben wir heute großes Reiseflaggschiff versus kleine Reise-Enduro.
Ganz genau. Und die zweite Hälfte unserer kleinen Show beinhaltet heute das Thema Bekleidung auf dem Motorrad, auf der Reisemaschine, wenn ihr unterwegs seid oder auch im Stadtverkehr. Was zieht man so ans Klamotte an? Ich denke mal, da gibt es ein großes Repertoire an Meinungen und Erfahrungswerten.
Ganz genau. Und natürlich wieder dabei unsere Serie Ich packe in meinen Alukoffer und einen kleinen Ausblick auf nächstes Mal, denn wir haben ein kleines Highlight für euch beim Juni-Podcast.
Genau, das wird ganz spannend. Das erklären wir euch dann ganz zuletzt. Und ja, ich würde sagen, fangen wir doch gleich mit unserem ersten Topic an. Reisemaschine, kleiner Eintopf, ne? Also kleines Maschinchen. Auch häufiger mal die Suzuki-Eintöpfe oder auch ne, die Honda-Maschinen, die sind ja wirklich sehr kampferprobt.
Aber ich frage mich, Press, also bei der Vorbereitung auf diese Sendung, auf diesen Bearcast, habe ich mich gefragt, ich habe nun ja einige Videos von dir gesehen bei video.bearsontour.de.
Ja.
Und da bist du immer mit einer ganz schön großen Maschine, fast immer mit einer ganz schön großen Maschine unterwegs. Ja, warum?
Ich muss sagen, in erster Linie ist das Motorrad ja unglaublich komfortabel. Für diejenigen, die es ja vielleicht noch nicht wissen, ich habe eine große BMW-Reisemaschine, die Adventure. Und zwar nicht die aktuelle LC-Adventure, sondern tatsächlich das letzte luftgekühlte Boxeraggregat, das mich wirklich hier durch die Weltgeschichte mitträgt. Und das Motorrad ist wirklich vom Komfort und nicht zu vergleichen mit einem kleinen Motorrad. Ihr müsst euch das vorstellen, ein großer, schwerer Motor, ein tiefer Schwerpunkt. Und wenn das Fahrzeug erstmal fährt, dann hat man wirklich, fühlt man sich wie der König auf der Straße. Ne? Also, aber tatsächlich so im Händeln, ne? So wie zum Beispiel, wenn wir irgendwie auf Tour sind oder nach Hause kommen oder wenn ich irgendwie unterwegs war, das Motorrad alleine irgendwie in die Garage reinzubringen, ne? Ich meine, diejenigen, die bei uns mal schon in der Garage zu Besuch waren, die kennen das ja. Man macht das Tor auf, dann ist da so eine kleine Rampe nach unten rein. Da muss man erstmal ordentlich, man muss irgendwie auch gut gefrühstückt haben, sag
ich
mal so, ne?
Naja, aber ich habe ja auch Filme von dir gesehen, da warst du irgendwie im albanischen Hinterland unterwegs. Und da war es ganz schön ruppig. Da war es, das war schon manchmal fast Hard-Enduro-Gelände. Und da frage ich mich, wäre das nicht ein bisschen geiler gewesen? Wärst du da wirklich mit so einer kleinen, was weiß ich, KTM, XC, irgendwas unterwegs gewesen?
Ganz im Ernst, ja. Ich denke mal, mit so einem kleinen Motorrad, mit einer KTM, mit so einem Eintopf, hast du ganz andere Handling-Möglichkeiten. Man fühlt sich ja wirklich so wie auf dem Fahrrad. Du kannst dein Gewicht von links nach rechts verlagern und das Fahrzeug zieht sofort mit. Du hast nicht diesen großen Energieeinsatz wie bei einer großen Reise-Enduro. Da muss man einfach ganz anders fahren. Man muss wirklich sich auch dran gewöhnen, wie das Fahrzeug fährt. Tatsächlich ist es auch so, dass dieses kleine Vorderrad im Vergleich, kleines Vorderrad, ne? Wir haben ja immerhin noch so ein, 19 Zoller, ne?
19er.
Genau.
Ja.
Die kleinen Motorräder, die haben meistens ein 21 Zoll Rad, was auch Sinn macht, ne? Weil die sind ja schon sehr leicht, dann müssen wir natürlich auch ein entsprechend großes Rad haben, um doch noch sehr relativ komfortables Gelände zu fahren. Worauf ich aber hinaus möchte, ist einfach der Punkt, dass trotz dieses großen Gewichts, dieses Motorrad auch im Gelände eine sehr gute Figur macht. Also ich hab wirklich mich unglaublich sicher damit gefühlt und klar, es gab Situationen, da habe ich gedacht, oh Gott, ne, und das ist jetzt hier auch wirklich ein schweres Eisenvieh, wenn mir das jetzt mal umfällt. Wichtig ist tatsächlich, und das widerspricht vielleicht auch so der ganzen eigenen menschlichen Logik, dass man irgendwie dann doch Gas geben sollte, wenn es irgendwie bremslig wird, weil das Motorrad sich dann stabilisiert. Das ist wirklich
wobei
so
das jetzt ja nicht unbedingt nur auf große Enduros zutrifft. Ne? Das ist ja so eine grundsätzliche Regel im Gelände. Aber
gerade bei einer großen ist es natürlich doch hilfreicher. Ne?
Also was mir eben aufgefallen ist, ich habe auch schon so Enduro-Training gemacht mit der großen Maschine und sowas. Also wir sind ja auch im Schlamm gefahren und sonst was. Es gibt einen Vorteil sogar. Also erstmal gebe ich dir recht, Press. Ne? Also klar, im Gelände, umso krasser es wird, ist eine kleine Maschine besser.
Genau.
Punkt.
Ja,
das
kann
man erstmal so festhalten.
Ist einfach Physik. Ja.
Das ist Physik. Und auch das größere Vorderrad ist dann besser. Wir kommen gleich dazu, denke ich, darauf, warum wir uns dann doch für diese riesen Traktoren entschieden haben. Aber eine Sache ist mir tatsächlich so ganz persönlich, ich weiß gar nicht, ob man das, ob das wirklich so ist, aber ich meine das immer wieder so wahrgenommen zu haben. Und zwar, das Ding wiegt so unglaublich viel. Und wir haben ja diese tiefliegenden Boxermotoren. Und das ganze Gewicht drückt vorne extrem auf die vordere Hälfte des Motorrads. Und mein Gefühl sagt mir, wirklich, vorne sagst du dem Motorrad, wo es hin soll. Du hältst den Lenker ordentlich fest. Sicher, du stehst und lässt das Motorrad unter dir arbeiten, also das Heck vor allen Dingen. Aber wenn es brenzlig wird, rollt das Ding oft einfach mitten durch die Scheiße durch. Das heißt,
das ist wirklich wie so ein Panzer.
Genau,
ne? Die Erfahrung haben wir tatsächlich in der Kashubai auch gemacht. Ne? Mhm. Weißt du noch, wo wir mit Jay dann quasi im Gelände waren? Mhm. Wo es wirklich so richtig sandig war, das ist irre. Also da die Feldwege, die wir da durch den Wald gefahren sind, war ja richtig feiner Quatsch.
Ich glaube sogar tatsächlich, dass das Motorrad im Gegensatz zu so einer leichten Enduro, wo das Federbein viel Arbeit macht und so weiter und das Motorrad über das Gelände arbeitet, ist es bei diesen schweren Dingern oft so, das reißt sich eine Furche durch das Gelände.
Ja.
Also so kommt es mir auf jeden Fall vor. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht, aber ja. Das ist so meine Wahrnehmung.
Ja, ich habe das auch das Gefühl, also wenn wir schon beim Punkt Komfort sind, würdest du zum Beispiel auch sagen, das ist ja auch so ein großer Streitpunkt. Ne? Also klar, viele sagen, okay, kleiner Eintopf ist vielleicht natürlich, hat den Vorteil, hat den Plus jetzt im Gelände. Ne? Das würde ich jetzt überhaupt nicht abstreiten wollen. Mhm. Aber wie ist es, sag ich mal, so, wenn man sonst auf asphaltierter Straße unterwegs ist, wenn man generell einfach mal ein bisschen Kilometer fressen muss?
Genau, das ist halt der Punkt. Das wollte ich eben auch sagen. Also ich stimme dir total zu bei diesen ganzen Geländeeigenschaften. Da ist eine kleine Enduro natürlich grundsätzlich besser. Jetzt können wir uns natürlich ein bisschen darüber unterhalten, was ist, wenn die beladen ist. Ne? Also wir beide haben bis vor kurzem eine richtig kleine IJP gefahren aus Portugal. 200 Kubik, unter 100 Kilo vollgetankt. Geiles Teil.
Kleines Kinderfahrrad eigentlich, ne?
Aber im Vergleich zu den großen Maschinen. Aber häng da mal das Gewicht dran, was wir haben. Die ganze Kameraausrüstung, Zelt und so weiter und so weiter. Ne?
Equipment, alles mögliche.
Dann hängt, glaube ich, der Kotflügel hinten, der hängt, glaube ich, dann mal locker irgendwie auf dem Rad. Ne?
Ja.
Und davon abgesehen, wir reisen gern mit dem Motorrad. Und wir fahren gerne weit. Und da muss man irgendwie hinkommen. Da kannst du einen Anhänger nehmen. Also zum Beispiel, manche Leute fahren nach Albanien zur Albania Raid oder so, setzen das Ding auf dem Anhänger, ihre kleine Enduro und fahren dann da schön. Das finde ich auch geil, würde ich auch gern machen. Aber wir fahren gerne auch von zu Hause aus weit weg. Weil wir es gerade cool finden, den Weg hier von Bremen irgendwo hingefahren zu sein. Ne? Als wir, keine Ahnung, in Thessaloniki waren, da haben den ganzen Balkan durchgefahren sind und so. Oder als wir unsere Osteuropa-Tour gemacht haben, da durch die ganzen Länder, bis zum Schwarzen Meer. Da haben wir da gesessen, ich stand da am Strand, bin ins Schwarze Meer gesprungen, hab gedacht, ey, ich bin von Bremen jeden scheiß Meter, ich sag oft Scheiße heute, ne? Jeden Meter.
Die Kinder hören mit.
Ja, jeden Meter bis ans Schwarze Meer selber gefahren, auf dem Motorrad. Das ist schon ein cooles Gefühl, glaube ich.
Und
ich bin jetzt noch nie irgendwie zu den Pyramiden gefahren oder sowas, würde ich gerne mal, oder nach Magadan, aber das ist, glaube ich, ein tolles Gefühl. Und das kannst du halt mit so einem Ding nicht, wo du alle 20 Stunden einen kompletten Service machen musst.
Ja, das stimmt. Aber ich habe jetzt letztens zum Beispiel in einem Motorrad-Abenteuer-Magazin, glaube ich, war das, einen Beitrag gelesen. Da war irgendwie eine Reisegruppe, die sind tatsächlich nach Nordafrika gefahren. Tatsächlich noch in der Zeit, wo das politisch... ist das etwa ein Bex, was du hier in der Hand hältst?
Das ist ein Bex.
Jawohl. Und die sind mit einer Yamaha XT500 gefahren. Also jeder eine. Also nicht die ganze Gruppe auf einer Maschine. Und zum Wohl. Ich fand das wirklich interessant, dass sich diese Gruppe einfach entschieden hat, so ein Motorrad zu fahren. Und es war wirklich, aber da war sehr viel Nostalgie dahinter.
Ja,
also das musste man mitfühlen. Und wenn man sich entscheidet, dass sich so ein Motorrad zu fahren, so eine kleine Maschine, hat man auch einen ganz anderen Tagesrhythmus. Du bist auch ganz anders unterwegs. Also wenn wir mit unseren Maschinen unterwegs gewesen sind, wir konnten auch ganz andere Ziele ansteuern. Wir konnten in einer relativ kurzen Zeitspanne doch ziemlich viel mitnehmen, was wir, weißt du, weil du bist nicht so kaputt, du bist nicht so müde, du bist einfach noch fit, du kannst dir noch in Ruhe noch das Altstadtzentrum von Dubrovnik anschauen, obwohl du vorher, weißt was ich, irgendwie aus Slowenien gerade hergekommen bist.
Und vergiss nicht, du musst immer, wenn du aus Deutschland raus willst, fast immer, zumindest ja bei uns in Bremen, ne? Das mag jetzt in Passau, schönen Gruß an Basti Kugler.
Genau.
Das mag aus Passau eine andere Geschichte sein. Aber aus Bremen fährst du immer ein paar hundert Kilometer Autobahn.
So die
und,
A7.
Die, und das ist schon.
Ich hasse die A7.
Das ist schon mit der, ich mit der das, GS.
Ich finde das ist so schon scheiße, kein Geschenk.
Die A7 ist einfach mies. Letztes zu fahren, Jahr ne? zum Beispiel sind wir zum Touratech Travel Event gefahren. Und das sind mal easy von hier 720, 30 Kilometer.
Ja, die Niederaschach ist einfach verdammt weit weg.
Die sind einfach runtergeknallt an einem Tag.
An einem Tag.
Ja, ich meine, klar, man kann noch mehr fahren, aber da war ich schon bedient, ehrlich gesagt.
Ja.
Denn, ja klar, es kommt immer darauf an, hast du Stau, wie warm ist es oder regnet es?
Ich glaube, wir hatten alles dabei.
Wir hatten alles dabei. Und da bist du halt fertig. Und das muss ich nicht unbedingt, zum Beispiel der Dad vom Press, der fährt Harley, ist leidenschaftlicher Harley-Fahrer, unter anderem. Und der ist schon sonst wohin gefahren mit seiner Harley. Jo. Und ich glaube, das haben wir in einem anderen Bearcast schon mal gesagt. Es geht alles, ne? Und so Punkt erstmal, ne? Ich meine, Sjak zum Beispiel, den wir kennengelernt haben.
Der verrückte Holländer.
Ja, der mit seiner R1 um die Welt. Und jetzt übrigens
zum Nordpol.
Zum Nordpol fährt. schaut mal auf seine Seite, großartig. Wir verlinken das mal hier im Podcast. Der möchte mit seiner R1 jetzt zum Nordpol fahren, will da eine Fahne in Nordpol rammen mit einer R1, ne, falls ihr das nicht
wisst. Eine Honda übrigens.
Nein, eine Yamaha.
Eine Yamaha?
Früher ist er mit einer Honda gefahren.
Jetzt stimmt, vorher, genau, mit der Honda war er irgendwie in
der Busse, früher hat er die CBR gehabt, jetzt die R1, genau. Stimmt. Und er will dann die Fahne da reinrahmen, wo übrigens Bears on Tour draufsteht, wollte ich nur mal kurz sagen. Ganz klein, aber es steht drauf,
ja, weil ist drauf.
Wir haben ihn ein bisschen unterstützt.
Wir haben einen kleinen Support mitgemacht.
Genau. Sehr schön. Egal, schaut mal auf seine Seite. Er ist ein super cooler, netter Typ. Wir haben mit ihm recht lang gesnackt. Und ich will jetzt gar nicht so weit ausschweifen, aber das geht alles. Der ist auch um die Welt mit seiner Honda, da gebe ich dir recht, ist er mit seiner Honda um die Welt gefahren. Und er hat auch coole Videos gemacht und so. Schaut euch das mal an. Das geht. Und wir sehen auch immer wieder solche Leute. Wir haben auch in Teth, Albania, haben wir auch
Das war in Österreich, ne?
Oder was war das? Nee, den meine ich gar nicht. Der hat ja noch eine KTM gehabt. Ich meine die Dudes da mit ihren weiß ich gar nicht, was das war, irgendwelche Honda-Komfortroller
oder so. Oh Gott, im Himmel, ja.
Ja, oder auch eine BMW K-Dings hier, Touring. Mhm. So ein Plastikeimer. Ja, das geht alles, aber erstens, die Maschine fühlt sich dabei echt nicht gut und ihr fühlt euch dabei auch nicht so gut.
Nee.
Und ich denke
Federweg ist eigentlich alles in dem Fall.
Ja, ich denke, wir haben mit der GS, beziehungsweise auch mit den vergleichbaren Modellen, ne, jetzt KTM Adventure oder sowas, da hat man einfach ein Motorrad, was ein guter Kompromiss ist, wo man viel mitmachen kann.
Absolut. Und ich glaube, Bandbreite. Ja, und darum muss es eigentlich gehen. Viel wichtiger ist es quasi, einfach zu schauen, wo möchte ich hinfahren,
ganz
wie
genau
möchte ich reisen und wie viel Prozent dieses Aspekts wird tatsächlich dann auch abgerufen. Ja, also klar, wenn ich nur im Gelände sein möchte, dann ist natürlich so eine große BMW-Reisemaschine absolut fehl am Platz. Das ist ja selbstverständlich.
Mhm.
Auf der anderen Seite ist es auch absolut sinnlos, mit der Motocross-Maschine nach Ulaanbaatar zu fahren.
Genau.
Ja, da würde ich auch sagen, ja, okay, ist auch machbar, aber ich gebe da Buch und Siegel drauf, dass da auf jeden Fall das Getriebe neu gemacht werden muss, wenn nicht sonst irgendetwas. Also das Ding ist einfach dann im Eimer. Das ist einfach keine Maschine, die dafür ausgelegt ist. Ne?
Aber zu den großen Reiseenduros noch ein letzter Satz. Ich glaube, wir haben durchaus Erfahrung gesammelt im Gelände mit den Maschinen und wir stellen uns auch nicht völlig dumm an, würde ich mal sagen. Aber ich glaube,
ja, wir kriegen das Ganze noch ordentlich hin. Wir überleben das immer.
Wir überleben es, genau. aber ich glaube, richtig gute Fahrer, ne? Richtig gute Fahrer, so, keine Ahnung, so Instruktoren aus Hechlingen oder sonst welche Macker, die holen aus diesen Teilen Dinge raus, die man nicht für möglich hält. Ne? Also mit anderen Worten, ich glaube, der limitierende Faktor ist und bleibt der Fahrer.
Ja, das ist immer so. Faktor Mensch. Und das ist jetzt gerade auch eine schöne Überleitung zu unserem zweiten Teil.
Genau, passt auch genau jetzt.
Ich meine, wir als Menschen sind ja, wir haben Probleme in der Wahrnehmung. Wir sind reaktionsabhängig. Wir müssen gucken, wir müssen schauen, wir müssen auch uns selber schützen.
Mhm.
Und der Faktor Passivität der Sicherheit ist bei Motorrädern ja relativ gering. Ich meine, seit dem Bestehen des Motorrads ist es ja schon eigentlich, ja, ist es schon immer so gewesen, dass es der Motorradfahrer nach dem Autofahrer ja immer noch das schwächere Glied im motorisierten Straßenverkehr ist. Deswegen großes Topic natürlich, Bekleidung, und zu Bekleidung sage ich mal auch im Großen und Ganzen auch Helm, ne, was man dann anziehen muss oder nicht anziehen muss. Und ich sag mal so, der Gesetzgeber hat es uns ja eigentlich relativ einfach gemacht. Es gibt ja für Deutschland zum Beispiel in der Straßenverkehrsordnung gibt es eigentlich nur die Helmpflicht.
Genau.
Das
du,
heißt,
du kannst laut Gesetz kannst du auch mit Bermuda-Shorts fahren.
Du kannst nackt sein, wenn du.
Nee, dann hast du, glaube ich, wieder Erregung öffentliches Ärgernis.
Ja, das stimmt. Es gibt bestimmte, das ist auch eine witzige Sache. Wir können ja irgendwann mal Kurioses aus der Juristerei hier
heranführen. Ja, das schreibe ich mir gerade mal auf. Das ist eine großartige Bergkast-Folge.
Auf jeden Fall, einfach nur so ein kleiner Exkurs. Man darf zum Beispiel nackt im Auto sitzen, ja, das ist nämlich, das fällt unter Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz, das ist die allgemeine Handlungsfreiheit. Du kannst nackt im Auto sein, weil das natürlich, das Auto gehört als Enklave der Wohnung und die Wohnung dient zur Entfaltung der persönlichen Lebens.
Gilt das auch für Cabrios?
das ist jetzt natürlich der Casus Knactus. Ich würde sagen, so, ja.
Ist eine Grauzone.
Aber wenn du das Verdeck nicht offen hast. Ich weiß es nicht. Okay. Ich kann es nochmal nachschauen.
Ja, oder einfach testen.
Ja. Aber eigentlich, ich finde, mein Motorrad ist auch mal eine Enklave der persönlichen Lebensgestaltung. Ja. Was so, ja. So what?
Wie das zählt.
Also, ja, das sowieso.
Zurück zu den Klamotten. Genau. Es gibt im Prinzip bei Klamotten zwei große Entscheidungen erstmal. Leder oder Textil.
Genau, und dem nachgeordnet würde ich einfach mal so frei behaupten, ihr könnt mich steinigen, wenn es aber nicht so stimmt, das Motorrad, zeig mir, wie du aussiehst und ich sage dir, was du fährst.
Wir müssen dazu sagen, dass wir jetzt beide inzwischen eine BMW-Jacke tragen. Ne?
Ja,
wir
sind passionierte Klapphelmfahrer. Also jeder, der irgendwie schon mal Bock hatte, eine Beefy während der Fahrt zu essen, ja, einfach mit der linken Hand schön den Reißverschluss des Tankrucksacks öffnen und da irgendwie so eine Stulle rausziehen, ne, ein schönes Wurstbrot. Also, das ist doch lecker, oder?
Schön, Press, jetzt nimmt uns keiner mehr ernst. Aber eine ernste Sache wollte ich noch sagen. Ich glaube, wir beide haben auch beides durch, ne? Also wir haben beide schon Ledersachen, glaube ich, auf dem Motorrad gehabt. Wir haben beide schon.
Wann hast du deine Lack- und Lederphase gehabt?
Das war, als ich eine Ninja gefahren habe, als ich eine Supersport gefahren habe, ja, da war das, genau. Und jetzt überlege ich gerade, wann ich gewechselt,
ich habe auch mal eine Supersportphase gehabt.
Ja, das glaube ich jeder mal gehabt.
Gefahren bin und da hatte ich auch, ich habe so ein, ich sage das einfach mal, von Alan Ness, das ist so ein Rennfahrer, glaube ich, aus Australien oder aus den USA, das ist auch wurscht. Und da hatte ich so ein richtig tolles, so ein Rennkombi, aber der war zweigeteilt, also man konnte tatsächlich die Hose und die Jacke separat sippen und das war irgendwie so Känguru-Leder und die Knie waren halt, ne, extra nochmal mit
so einem Schleiferdinger. Und was würdest du sagen, so im Rückblick, was ist Vor- und Nachteil?
Ich muss sagen, auf jeden Fall auf dem Sportbike war das total geil.
Jetzt Optik.
Ja, auch vom Fahrgefühl, weil so die Jacke hat sich nicht aufgepustet und so, wenn man halt gefahren
ist. Stimmt, die flattert halt null, ne? Das stimmt, das ist immer ein großer Vorteil für Leder.
Ja, du bist halt wirklich wie so ein, in so einer Speedo-Boxerhose, ne? Wie die ganzen Schwimmer, wie so ein Michael Phelps.
Das ist ein netter Vergleich.
Naja, es liegt Nachteil, schon sehr nah an. Ne?
Nachteil ist, die Dinger atmen halt echt scheiße. Also du hast
ja, eigentlich gar nicht. Also ja. das war die Hölle, wenn man zum Beispiel irgendwie, ich bin damals in Marburg unterwegs gewesen, weil ich da studiert habe. Und dann waren wir da irgendwie mit ein paar Leuten unterwegs und sind zu so einem Biker-Treff gefahren, so bei Gießen oder weiß der Geier was, irgendwie so. Ja, und das war irgendwie schön im Juli. Es war schweinewarm, Wochenende, Sonne brennt und man steigt vom Motorrad, ist natürlich noch voll Adrenalin und irgendwie will man sich irgendwie gleich eine Bratwurst quetschen gehen oder sonst was. Und dann stehst du da und man merkt richtig, oh Gott, ich muss hier aus dieser Scheiße raus. Ich fand das ganz, ganz heftig. Und für den Anfang habe ich den riesen Fehler gemacht, ne? Ich habe nicht so eine, ich sag mal, so eine Spider-Man-Suit drunter gehabt. So einen verlängerten, ja, keine Ahnung, so einen Schlafanzug. Sondern ich bin echt nur in Boxershorts und in einem Baumwoll-T-Shirt da reingegangen. Und als ich so
Könnt ihr das mal ausbringen.
Das war so mies. Ich konnte mich da rauspellen, das ging gar nicht. Richtig mies, festgeklebt im Anzug.
Genau, ich habe früher auch Ledersachen getragen. Da habe ich irgendwann cheers, mein Lieber. Wir haben auch wieder einen Whisky am Start heute. Heute haben wir übrigens
Sponsored by Jameson.
Heute haben wir einen Jameson aus Irland. Der ist zwar nicht ganz so exklusiv, aber ein leckerer, milder.
Ja, guter Whisky. Standard.
Single Malt.
Genau.
Ich habe dann irgendwann angefangen, Textilhosen zu tragen zur Lederjacke.
Ja.
aus Lederjacke fand ich auch immer gut, aus den Gründen, die du genannt hast. Ne? Erstmal, weil sich Leder einfach gut anfühlt, finde ich grundsätzlich. Gerade so schönes weiches Leder, so Nubuck-Leder oder sowas in die Richtung. Und dann bin ich nach und nach umgeschwenkt, als ich angefangen habe, nicht nur Schönwetterfahrer zu sein, ne?
Ja, das kommt dazu, ne?
Weil
ja.
Lederklamotten bei Regen, ja, sind echt, du kannst die einwachsen und so, das bringt was, das hält es ein bisschen fern, aber ja, das ist eine Frage der Zeit, dann ist das durch, ne?
Ja.
Und das ist halt auch nicht wirklich gut fürs Leder, ne? Du musst Leder pflegen, du musst es einfetten und so weiter. Ja, und ich finde, es kommt halt auch echt aufs Motorrad an. Also, ganz ehrlich, wenn du da irgendwie so eine Companiero-Textiljacke auf der Harley trägst, das sieht auch echt ein bisschen doof aus.
Ja, das sieht natürlich bescheuert aus, ne? Ja, und das ist halt wieder der ganz komische, der ganze Klassenfall, ne? Also, als Rennfahrer ist man irgendwo in diesem Design gefangen, weil natürlich auch die Hersteller dann auch entsprechende Klamotten dann anbieten, die einfach auch zu diesem Bike oder zu den ganzen, ich sag mal, zu dem ganzen Image auch passen.
Ja.
Ne? Also vieles ist ja auch Image. Das ist gerade genau, bei Harley-Klamotte. Genau. Das ist wenig, ich finde, das ist ganz wenig Funktionalität.
Ja, und Supersport.
Ja.
Auf der anderen Seite, das ist ja der eine, also es gibt den Style- und Design-Aspekt natürlich und es gibt den Sicherheitsaspekt. Mhm. Und da muss man erstmal eins festhalten. Leder macht so schnell keiner was vor. Also Leder kann unglaublich viel ab.
Ja.
Mit Leder kannst du selbst ohne Protektoren eine ganze Weile über den Asphalt schlittern, während wirklich Textil zerfetzt. Und deshalb muss man, wenn man Textil wählt, habe ich jetzt auch aktuell, muss man darauf achten, dass da echt gute Protektoren drin sind oder man sogar ein bisschen nachrüstet mit einer Protektorenweste, die man drunter trägt und die normalen rausnimmt, je nachdem, wie die ausgestattet ist. Manchmal kann das nämlich auch dazu führen, dass es ungemütlich wird. Bei dieser BMW-Jacke zum Beispiel, die hat so einen riesigen Rückenprotektor. Das finde ich fast schon übertrieben unangenehm, ehrlich gesagt. Die sitzt hinten, also du hast ganz wenig Flexibilität da drin.
Ja, die Bewegungsfreiheit ist doch ein bisschen eingeschränkt. Also, ja.
Aber ich wollte gerade noch sagen, ich habe vor 2 Jahren habe ich einen Unfall gehabt, ne? Du warst dabei.
Ja, ich war direkt hinter dir.
Also, das war aus relativ hoher Geschwindigkeit relativ. Also es waren auf jeden Fall über 50 km/h. Ich würde sagen zwischen 50 und 70.
Ja, das war aus der Kurve heraus.
Ja, ne? Also ich keine Ahnung, wie viele es beim Sturz selber noch direkt waren. So von 70 runter. Aber ich bin da viele Meter über den Asphalt geschrubbt.
Ja.
Und meine Textilkleidung war komplett weggefetzt. Aber die Protektoren haben mich echt gesichert. Also da kann ich nur sagen, das rettet Leben, genauso wie ihr kauft euch Handschuhe mit diesen Schützern oben hier, mit diesen Knöcheln.
Die Knöchel, ja. Diese Knöchelbar da, ja.
Hm. Irgendwie, es gibt da ja so eine Theorie, dass man, es gibt diese Fliegentheorie, also das gibt es auch echt Beweise dafür, in solchen Extremsituationen, wo so Adrenalin reinschießt, da siehst du nimmst du die Welt etwas langsamer wahr. Da gibt es wirklich Beweise für. Dass irgendwie das Nervensystem, das, ich weiß nicht, das hat mit Hormonen zu tun, du nimmst die ganze Welt ein bisschen langsamer wahr. Das kennt man übrigens auch, wenn einem was runterfällt oder so. Das sieht manchmal aus wie Zeitlupe.
Ja, aber das stimmt. Also es gibt tatsächlich auch diese ganze Theorie, dass zum Beispiel eine Schildkröte ein ganz anderes Zeitempfinden hat, weil sie natürlich sich viel langsamer bewegt. Genau. Also in ihrem Ich-Bewusstsein bewegt sie sich normal.
Genau, wie Insekten.
Das heißt, nur für uns ist es ja quasi
Kolibris, glaube ich, die sehen uns komplett in Zeitlupe.
Ja, Kolibris, ja, oder?
Wie dieses Eichhörnchen in der Hecke, oder wie das heißt da. Egal.
Aber auf jeden Fall, ich weiß, was du meinst.
Es ist
eine ganz andere Relativität. Und in dem Moment hast du das quasi, ne, und konntest du dich an.
Ich hatte wirklich Zeit nachzudenken. Ich habe wirklich Gedanken fassen können in dem Moment, wo ich über den Asphalt geschlittert bin. Und ich habe ganz bewusst meine Hände umgedreht, um damit ein bisschen zu bremsen. Und hab diese Knöchelteile, diese Protektoren auf den Asphalt gelegt und die sind wirklich komplett runtergeschrubbt. Hätte ich die nicht gehabt, und jetzt konstruieren wir mal, ne? Hätte ich keine Schutzkleidung gehabt. Von meiner Hand wäre wenig über gewesen. Ich glaube, da wären wirklich nur Knochen über gewesen. Und was auch sehr übel aussah, war mein Unterarm. Und vor allem dieser Gesäß-Oberschenkelbereich. Dieser Hüftbereich, ne?
Ja, ja.
Ich hatte da auch Abschürfung, das war aber wirklich alles im Rahmen. Ne? Das war
ein kleines Hämatom vom Aufprall gehabt.
Das war nach 2-3 Wochen alles gut.
Ja.
Aber hätte ich das nicht gehabt, ne? Ich habe ja die Protektoren gesehen. Ich wäre, glaube ich, ein Pflegefall und zwar bis Lebensende gewesen. Ich glaube nicht, dass so viel Fleisch auch nachwächst. Ja, das ist jetzt alles ein bisschen eklig, aber.
Nee, aber das
man kann das nicht oft genug sagen.
Das gehört dazu. Also, ihr habt es ja selber jetzt mitgekriegt, ne? Der Mai ist da, hurra, hurra. Wetter ist endlich richtig geil geworden. Ja, aber da, ich meine, wir schauen ja immer beide so ein bisschen in den Verkehr, links und rechts, so was für Mopeds so rumfahren. Ich habe letztens, vorgestern, habe ich auch mehrere Rollerfahrer gesehen, die sind wirklich in Birkenstock-Sandalen unterwegs gewesen. In kurzer Hose, ja, im T-Shirt.
Ist für den Arsch, ist echt für den Arsch.
Ja, kann man machen, ist aber nicht geil.
Ist nicht geil, ne.
Ist es immer noch so, klar, jeder sollte selbstbestimmt und irgendwie...
Ja, aber was die Leute immer vergessen ist,
ja,
du kannst noch so geil fahren, dich kann auch, entweder es kommt irgendwas Unerwartetes, wie bei mir, ich weiß bis heute nicht, was mich auf gerader Strecke einfach weggefetzt hat.
Ja, das muss Öl oder irgendwie so ein Scheiß, eine Schmiere irgendwie auf der Fahrbahn gewesen sein.
Sowas kann immer passieren und es kann auch hier einfach dich jemand übersehen. Ne?
Ja. Ja, ja,
davon
da abgesehen.
Vorfahrt nehmen und so. Da kannst du noch so ein guter Fahrer sein.
Ja, gerade im Straßenverkehr. Das ist Faktor X.
Und ich meine,
dann bist du einfach getroffen.
Wahrscheinlich habt ihr das auch schon mal gesehen. Es gibt Vollhorsts, ne? Die sind auf der Autobahn unterwegs in echt Shorts und in T-Shirt. Oder was weiß ich.
Ja,
das ist nicht nur für die Nieren und alles Scheiße, sondern ja, wenn da ein Unfall. Ja, dann.
Nee, man muss es einfach mal selbst am eigenen Leib erlebt haben. Also ich war, wie alt war ich denn damals? Gott, das war zu dem Zeitpunkt, wo ich Zivildienst gemacht habe. Ich schätze mich mal auf 19 oder so, wie auch immer. 19,5 oder so. Und zu dem Zeitpunkt, ich habe damals meine erste Maschine noch gehabt. Das war eine richtig tolle BMW R75-5. Mhm. Und ich bin dann in Zone 30 gefahren. Also wirklich eigentlich nichts Abenteuerliches. Auch mit wirklich gemäßiger Geschwindigkeit. Mhm. Und mir kam ein PKW entgegen und der wollte von sich aus gesehen nach links abbiegen und ist mir quasi dann in die Fahrspur reinkommen. Und er hat geblinkt, geblinkt, geblinkt und ich bin gefahren, gefahren, gefahren. Und er fährt weiter. Ich gucke, okay, ich bremse und bops, hat er mich an der Seite links gehabt. Ich bin mit dem Motorrad halt, zum Glück, es war keine große Geschwindigkeit, runter und habe mich abgerollt und dann stand ich da so auf allen Vieren. Aber ich denke mal so, selbst ohne Klamotte hätte ich, sag ich mal, dieses Manöver, ich meine, das war Zeitlupe und ich bin einfach so umgeknallt und habe mich abgerollt. Diese ganze Fallenergie einfach so, die mich da mitgenommen hat, einfach habe ich schön absorbieren können. Aber trotzdem ohne Klamotte, das wäre einfach nicht gut gewesen. Das wäre nicht gut gegangen und ich fand, ab dem Zeitpunkt habe ich gedacht so, ey, ohne Witz, nicht ohne Handschuh, nicht ohne Jacke. Ja. Das ist wirklich, das muss sein. So.
Ich glaube, wir können das ganz gut zusammenfassen an der Stelle. Und zwar, ja, man kann sagen, jedem Bärchen sein Pläsärchen. Also, ja, das habe ich mir gerade überlegt, übrigens spontan. Ganz ehrlich, Leder, Textil oder was auch immer, Hauptsache echt, es ist sicher, es ist geprüft, ihr habt Protektoren drin und ihr habt es. Und ne, nicht mal eben so.
Ihr bereut es spätestens, wenn ihr da liegt.
Ja. Klingt jetzt also ein bisschen oberlehrerhaft, aber
nee, ich finde, das gehört
es
dazu.
Ist echt
das
Lebenserfahrung. Gehört, es ich gehört bin, dazu. Ich bin einfach scheißfroh, dass ich bei diesem Unfall und auch bei Unfällen davor und so, Gott sei Dank, immer Schutzkleidung anhatte. Gut, ich habe gerade gedacht, ja, zum Thema Helme, da müssen wir nochmal extra was sagen. Ne? Das ist ein größeres Thema.
Ja, genau, ich glaube, wir sind jetzt so weit ausgeschweift hier. Genau.
Aber es war eine ganz wichtige Diskussion.
Das war eine wichtige Diskussion hinsichtlich Protektoren, Security. Was wir auf jeden Fall nochmal bequatschen müssen, ist auch Jahreszeiten, ne? Was zieht man da am besten an? Da können wir selber nochmal aus dem Nähkästchen plaudern. Zum Beispiel, was wir für Funktionsunterwäsche, ob es sinnvoll ist. Macht das, man muss ja nicht irgendwie jeden Quatsch gleich mitmachen, was irgendwie der Hersteller irgendwie so einem da andrehen möchte. Ich sag mal so, ich habe die eine und die andere Erfahrung gemacht. Vieles möchte ich nicht mehr missen. Einige Sachen, wo ich sage, ja, kann man haben, muss man aber nicht. Mhm. Aber ich würde sagen, das ist auch für einen anderen Tag, oder?
Ja, denke ich auch. Ja. Denn wir sind jetzt fast schon wieder am Ende angelangt und kommen zu unserem Dauerbrenner. Was packe ich in meinen Alukoffer?
Ja.
Ja, soll ich anfangen oder will...
Ach, mach ruhig.
Soll ich heute mal anfangen?
Ja, mach mal.
Ja, nachdem wir jetzt schon so einige kleine Lifehacks für unterwegs veröffentlicht haben, die wir so für uns klar gemacht haben, komme ich heute mal zu was, das ist vielleicht für einige recht trivial. Ich meine, ich habe auch schon so über so Kopflampe gesprochen und sowas. Was man dabei haben muss, ist echt ein gutes Messer. Das ist so, was...
Das wissen wir ja spätestens seit Crocodile Dundee, ne?
Ja, spätestens seit da. Ob das eine gute Marke ist oder nicht, ist eigentlich relativ egal, aber So ein Taschenmesser, das brauchst du ständig für alles Mögliche. Das ist zum Grillfleisch schneiden gut. Das ist, um eine Zeltschnur durchzuschneiden, gut. Das kann auch gut sein, ganz blöd gesagt, um mal irgendwie eine Klamotte aufzutrennen aus wichtigen Gründen.
Ja.
Ich möchte jetzt gar nicht sagen, aus Verteidigungszwecken, das ist eigentlich Blödsinn.
Ja, aber irgendwie auch einfach mal einen Stock zu schnitzen für einen Grill.
Ja, haben wir auch gehabt. Und man braucht es halt ständig. Und meine Erfahrung ist, dass so ein Schweizer Messer auch nicht verkehrt ist. Ne? Also
Victorinox, wo, ne, zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel, ne, oder die Konkurrenz. Also wo halt zum Beispiel ein Flaschenöffner dran ist, wo eine kleine Säge dran ist und so, ist schon nicht verkehrt.
Oder ein USB-Stick.
Ich glaube, ja, genau. Ich glaube, wenn mir einer sagt, nimm dein ganzes Reisegepäck und sortier irgendwie zwei Drittel raus, dann das Messer wäre noch dabei. Das ist einfach echt wichtig. Und ich würde auch doch schon ein gutes Messer nehmen von einer guten Marke oder von einem aus qualitativer Herstellung, was nicht so schnell stumpf wird, ne? Also wo man auch was von hat. Ja. Das ist mein Kofferaccessoire heute.
Ja, das ist auf jeden Fall unbedingt, kann man eigentlich nicht darauf verzichten, meiner Meinung nach. Ja, was nehme ich mit? Ich nehme mit, und zwar, Trommelwirbel, einen großen Topf Bigos.
Ich wusste, dass das
irgendwann kommt. Ja, das ist ein Dauerbrenner bei uns.
Jetzt musst du mal ganz kurz sagen, was Bigos ist. Ne?
So, Bigos, für all diejenigen, die noch nicht das Glück hatten, dieses tolle Essen im Gaumen erleben zu dürfen. Ja.
Ich kannte das übrigens bis vor ein paar Jahren nicht. Bis 2014
kann ich das. Das ist eines der vielen Nationalgerichte. Es gibt wirklich sehr viele Nationalgerichte in Polen. Und zwar ist es ein Sauerkraut-Eintopf, der eingekocht wird, wo unglaublich viel Fleischeinlage noch reinkommt, wo verschiedene Gemüsesorten noch mit reinkommen. Meistens sind es aber wirklich so eher Wintersorten. Und auf jeden Fall ist es ein wirklich sehr nahrhaftes, ehrliches und relativ fix zuzubereitendes Essen, was man wirklich eigentlich zu jeder Tageszeit was essen kann.
Ja, und das Gute, muss ich mir mal kurz einmischen, das Gute beim Zelten ist, es wird praktisch nicht schlecht. Also ich meine, das ist ja meistens geschlossen in so wie,
das ist wie ein Topf oder so. Genau, so ein Wegglas, müsst ihr euch das vorstellen. Oder es gibt die teilweise auch ein Konserven. Und es
schmeckt zu fast allem.
Ja, ja. Also wir haben das wirklich so als Basisgericht, ja. Wir haben das zum Grillen, zu Nudeln, zu sonstigen anderen Sachen. Also wir haben es
heiß machen
verschiedentlich.
Und genau. Kann man einmal bei der Mom von Press kaufen? Nee, kann man leider nicht, aber das wäre genial.
Ja.
Wo kriegt man das her?
Naja, also zum einen, wenn ihr tatsächlich Leute aus Polen kennt, die werden euch garantiert ein Rezept an die Hand geben oder einfach mal nette Bekannte, die Polen sind, fragen, hey, magst du mir das mal kochen? Ja, wäre auch nicht schlecht. Oder mal nach Polen rüberfahren, da probieren.
Aber man kriegt es auch hier irgendwo.
Natürlich. Und zwar in einem zum Beispiel polnischen Supermarkt, den es ab und an irgendwo hier in der Landschaft gibt. Einfach mal bei Google reinhauen. Ich glaube, Amazon hat auch, glaube ich, einen Express, Overnight Express.
Ich meine, Press, also, das gibt es auch schon mal Aktion oder sogar immer bei Real oder so.
Ja, zum Beispiel Real hat es auch. Also, ja, also wie gesagt, große Supermärkte haben das zum Teil auch. Die haben ja so eine kleine Sparte, so ausländisches und so weiter und so fort. Da ist es mit dran. Bigos, wie gesagt, ein Must-Have auf unseren Reisen und in meinem Alukoffer immer dabei.
So, bevor wir jetzt Schluss machen, ganz kurzer Ausblick auf nächstes Mal. Erstmal, wir hoffen, es hat euch gefallen dieses Mal. Ich fand, es war wieder eine echt coole Runde, der Bergcast im Mai. Nächstes Mal, das Thema für nächstes Mal verraten wir noch nicht.
Es ist warm heute, ne?
Ja, es ist mega. Zumindest ein Thema verraten wir noch nicht. Aber das zweite Thema verraten wir schon mal. Denn wir sind, nächstes Mal gibt es eine Premiere für den Bergcast. Wir sind nämlich
live dabei.
Wir senden live
den Bergcast. Wir müssen uns mal vorstellen.
Ja, live. Vom Fischereihafenrennen in Bremerhaven.
Unglaublich.
Es ist wirklich ein legendäres Rennen. Ihr könnt jetzt schon mal irgendwie googeln danach.
Ja. Es ist 60. Jubiläum, 60 richtig. Jahre Bremerhavener
Fischereihafenrennen. Ich glaube, Rudi Völler kommt.
Auch, ja, ganz viele Acts. Es gibt Musik, es gibt zwei Tage wird ganz viel Motorrad gefahren. Auf einer Rennstrecke, ich glaube, 2,7 Kilometer lang.
Und wer es noch nicht weiß, das Fischereihafenrennen ist, meine ich, das letzte Straßenrennen, richtige, offizielle, legale Straßenrennen in Deutschland. Es ist quasi die Isle of Man von Deutschland.
Absolut, das ist die Isle of Man. es ist wirklich ein unglaublich tolles Ding. Es ist eine Amateur-Rennmeisterschaft.
Genau.
Meisterschaft, kann man das so sagen?
Ja, egal.
Ich glaube schon, ja. Ja. Es gibt verschiedene Rennklassen. Es wird ganz spannend. Wir werden euch ganz viel erzählen. Wir werden Fischbrötchen essen.
Und wir werden live von da senden. Zelten. Und falls jemand von euch auch da ist,
ne? Ja.
Wir sind auf dem Zeltplatz.
Genau.
Ihr erkennt uns an der Bears- und Tour-Flagge. Und
genau.
Kommt vorbei, sagt Hallo.
Genau.
Ihr kriegt ein Bier ausgegeben und ihr kommt eventuell sogar live mit in den Cast.
So
wir würden
aus.
Uns mega freuen. Und ja, ansonsten sind wir jetzt am Ende angekommen. Press.
Ja, ich wünsche euch, ne, haltet durch und immer wieder, ja, hold the rubber down.
Und bleibt sauber, ne?
So sieht's aus. Sauber.